glaube, die mentalen Grenzen hat man da, wo man nicht so richtig weiter will. Also ich habe schon sehr viele Sachen gemacht, wo mir Menschen gesagt haben, ja, es geht aber nicht. Irgendwo gibt es ja Grenzen. Damit bin ich praktisch aufgewachsen. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass es so Hürden gibt, weil andere Menschen Grenzen im Kopf haben oder sich Dinge nicht vorstellen können.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Podcast. Es war jetzt doch eine etwas längere Sommerpause, länger als gedacht, aber ja, am Wochenende waren hier in Hamburg auch noch 26 Grad. Also, solange die bunten Blätter nicht wären, könnte man sogar meinen, es wäre noch Spätsommer vielleicht. Hier geht es im Grunde ja weiter wie auch vor der Pause. Ich bin immer noch Tilman Vorhoff hier am Mikrofon und wir tauchen weiterhin gemeinsam mit spannenden Gästen alle zwei Wochen dienstags ins kalte Wasser und begeben uns in Geschichten, die meine GesprächspartnerInnen außerhalb ihrer Komfortzone gebracht haben. Ich spreche mit GründerInnen, AbenteuerInnen und Menschen von nebenan. Weiterhin am Start auch die Playlist Heiße Songs natürlich für die musikalischen Mutmacher und melodische Motivationstexte. Falls ihr also so eine Playlist gesucht habt, müsst ihr nicht mehr weitersuchen. Jetzt habt ihr sie gefunden. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich ganz besonders auf den Gast dieser Folge. Und zwar war Henriette Schwarzer zu Gast. Sie ist Gründerin von Solution Worker. Ich kann nur so viel verraten. Mich hat Henriettes Perspektive und der folgende Austausch zu den Themen Dankbarkeit, Privilegien und mentale Grenzen nachhaltig bewegt. Also nicht zu früh wegskippen. Und jetzt direkt rein ins Gespräch. Hallo, liebe Henriette.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du heute dabei bist. Und ich freue mich ganz besonders, weil wir haben uns auch zufällig kennengelernt über so ein Online-Netzwerk, Reflektor, und uns da einfach mal getroffen für einen Austauschtermin, um uns mal zu erzählen, was wir so machen. Und da ist dann während des Gesprächs auch was zutage gekommen, wo ich dachte, das ist ja spannend und es wäre eigentlich spannend, mal von dir auch so deine Geschichte hier im Podcast zu hören, wie du damit umgegangen bist und auch umgehst und was das mit dir vielleicht auch macht oder das ein oder andere Mal dich auch außerhalb deiner Komfortzone gepusht hat. Mhm. Und zwar bist du, wenn ich das mal verraten darf, ohne Arme zur Welt gekommen und musstest dementsprechend lernen, ohne etwas, was viele Menschen wahrscheinlich für selbstverständlich nehmen, unsere Arme und Hände, dann die alltäglichen Aufgaben im Alltag zu meistern, aber dann natürlich auch irgendwie das, was wir so als Karriereweg sozusagen oftmals beschreiben, da auch deinen Weg zu finden. Und da freue ich mich so ein bisschen, da jetzt mit dir einzutauchen, wie es dir da so ergangen ist. Ich würde gerne so ein bisschen bei dir noch ein bisschen weiter ausholen, weil ich oftmals, wenn wir hier Gründerinnen, Gründer zu Gast haben, überspringen wir so dieses ganze Kapitel, was hast du in der Schule gemacht, im Studium, und steigen so direkt ein bei der Idee, da wo die Idee zu den Personen gekommen ist und wie sie dann angefangen haben. Und bei dir würde ich aber entsprechend nochmal vorher anfangen, weil, wie ich gerade auch gesagt habe, schon seit deiner Geburt du sozusagen mit einer anderen Ausgangsposition gestartet bist. Wann war es für dich, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst, wann war so der erste Moment, wo du gemerkt hast, ich habe da zwei Arme weniger als die meisten meiner Kinder, genau, in der Umgebung. Wann war das so ungefähr?
Es war so mit 3,5, fast 4 Jahren. Da ist mir aufgefallen, dass andere Kinder Arme haben, das war mir schon klar. Ich war aber bis dahin immer davon ausgegangen, die wachsen halt irgendwann noch. Und dann kamen in meinem Umkreis immer mehr Babys und dann habe ich mich gefragt, warum die denn schon Arme haben, warum die da schon gewachsen sind. Und habe dann meine Eltern gefragt, was denn da los ist.
Was haben die gesagt?
Die haben mir das erklärt, dass ich eben besondere Arme habe, dass die bei mir besonders sind, besonders kurz in dem Fall. Und dass ich deshalb eben gelernt habe, alles mit den Füßen zu machen.
Das heißt, du hast dann wirklich alles mit den Füßen sozusagen gemacht, beziehungsweise dann auch mit dem Mund, manche Sachen.
Das Haupte mit den Füßen tatsächlich. Mhm. Also ich habe, wie ich 6 Wochen alt war, schon angefangen mit Ergotherapie und zu üben, einfach mit den Füßen alles Mögliche zu machen. Rasierschaum an den Spiegel zu schmieren oder in rohen Erbsen rumzuwühlen. Und hatte ganz, ganz viele Sachen, die Feinmotorik in den Füßen fördern. Ich hatte damals das große Glück, das war eine Frau. Es gibt ja keine Studien, es ist einfach so selten, dass ein Mensch ohne Arme auf die Welt kommt. Mhm. Was man dann mit den Füßen am besten macht. Die Frau hat sich gedacht, okay, mach mal einfach das, was man sonst mit Menschen macht, die mit den Fingern üben müssen. Und dadurch haben meine Füße eine so hohe Sensibilität, dass ich sogar Brailleschrift fühlen kann mit den Füßen. Also ich bin mit dem Smartphone ganz normal, wie als Kind dann basteln, schneiden, schreiben, üben, alles, was man so als Kind macht, habe ich ganz normal auch gemacht, nur mit den Füßen.
Ja. Also eigentlich kannst du viel mehr als viele deiner Mitmenschen, weil du mit deinen Füßen einfach viel mehr machen kannst. Ich kann mit meinen Füßen fast gar nichts machen, außer halt das, was wofür Füße da sind, nämlich das Anziehen von Schuhen und dann das Laufen.
Sind Füße nur dafür da? Das finde ich ganz spannend. Ich sage nämlich ganz oft so, jeder Affe benutzt auch seine Füße, um irgendwas festzuhalten, ne, oder um irgendwas zu machen. Und ich habe mal gesagt, naja, wenn man mit den Händen bügeln, mit den Füßen zusammenlegen würde, dann würde man ja doppelt so schnell sein und könnte viel mehr sein Leben genießen. Aber Füße werden halt in Socken gesteckt und dann in Schuhe und verkümmern. Ich habe ja keine besonderen Füße, ich habe sie nur besonders nutzen gelernt.
Ja. Ja, und also theoretisch und praktisch könnte ich das ja genauso lernen.
Genau, das kann jeder eigentlich.
Hält mich ja gar nichts davon ab zu sagen. Nee. Ich lerne jetzt auch mit meinen Füßen zu schreiben. Nur dadurch, dass ich sozusagen den Komfort habe, dass ich jetzt einfach sagen kann, okay, ich nehme jetzt meine Hände, weil die vielleicht irgendwie ein bisschen besser geeignet sind, von der Feinmotorik einfach irgendwie einen Stift zu halten und ich das halt schon von Kind auf gelernt habe, dass ich gar nicht erst auf die Idee komme, irgendwas anderes mit meinen Füßen zu machen.
Mhm, ja, also wenn man es von Anfang an lernt, ja. Wenn man es später lernt, dann ist es was anderes und das ist auch ein ganz großer Vorteil, den ich habe. Ich habe ja nichts verloren und musste mich umgewöhnen, sondern ich bin so auf die Welt gekommen, wie ich bin und habe gelernt, damit immer das Bestmögliche für mich rauszuholen.
Du bist dann ja irgendwann auch auf die Schule gekommen, Grundschule. Und Grundschule ist auf der einen Seite natürlich ein schöner Ort, um Freunde und Freundinnen kennenzulernen. Es kann aber auch ein Ort sein, an dem man auch dann natürlich irgendwie gemobbt wird, wenn man irgendwie, ich sage es mal, anders aussieht. Gar nicht mal bezogen jetzt auf deine Situation, dass du jetzt keine Arme hast. Wie war das bei dir? Wie hast du das wahrgenommen?
Also wir wohnen hier in Mittelhessen sehr, sehr ländlich. Und der Vorteil war, dass die Kinder, die ich in der Grundschule mit in der Klasse hatte, die kannte ich im Prinzip von immer schon. Also spannender war eigentlich fast der Eintritt in den Kindergarten, weil meine Eltern sich so dachten, ach, wir probieren es in einem evangelischen Kindergarten. Nächstenliebe ist ja vielleicht was ganz Sinnvolles. Aber die wollten dann gleich eine zusätzliche Betreuungspauschale von meinen Eltern haben, wegen des Mehraufwands, ohne dass sie mich einen Tag gesehen hatten. Und haben meine Eltern gesagt, Moment, dann versuchen wir es mal im ganz normalen Kindergarten. Und die sagten, boah, haben wir noch nie erlebt, keine Ahnung, kommt doch mal einen Tag vorbei, wir gucken uns das an. Und dann konnte ich meine Jacke damals nicht auf und zu machen mit dem Reißverschluss. Dann hat mir ein anderes Kind geholfen und dafür habe ich dem Kind die Schuhe gebunden. Und dann haben die gesagt, ja, das hat sich ja von selbst erklärt.
Cool. Also da gab es in deinen frühen Jahren gar nicht so viele Situationen eigentlich, dass andere Kinder das sozusagen als Anlass genommen haben, dich irgendwie dann auch zu hänseln oder zu ärgern.
Hier im Alltag überhaupt nicht. Wenn wir im Urlaub waren und ich ein anderes Umfeld hatte, dann haben Menschen natürlich auch da schon geguckt, aber ich fand das nie schlimm, ich habe das nie schlimm empfunden und ich bin immer auch sehr offen damit umgegangen, weil ich mir ja wünsche, dass die Menschen mich normal behandeln. Aber dafür müssen sie erstmal wissen, was ist denn für mich normal. Und das erste Mal, dass es dann für mich so richtig klar wurde, so ganz massiv, war nach dem Wechsel aufs Gymnasium und ich die Einzige war, die auf dieses Gymnasium gegangen ist. Und am allerersten Tag, wir alle sollten einen Stift rausholen. Ich holte einen Stift raus und die ganze Klasse sprang auf und stellte sich um meinen Schreibtisch. Und ich war ganz verwirrt, weil ich dachte, was ist denn passiert? Was ist denn los? Bis ich erst verstanden habe, dass die gucken wollen, wie ich schreibe. Und das war so, ja, für mich in dem Moment erstmal so, boah, Wahnsinn, ne? Und das hat sich nach 2 Tagen, war das für alle anderen dann auch langweilig, wie ich schreibe, weil ich ja immer so geschrieben habe. Also da haben sich alle ganz, ganz schnell dran gewöhnt. Aber das war für mich das erste Mal, dass so ganz bewusst wurde eben, dass es für andere ja eben ganz, ganz selten ist. Rollstuhlfahrer hat man vielleicht schon mal gesehen oder einen blinden Menschen, aber ohne Arme ist relativ selten.
Gab es dann für dich irgendwann auch in der Zeit, wo du dich mit deinem Körper dann auch noch erstmal kennenlernst, mit deinen Füßen auch immer neue Fähigkeiten dann auch lernst und im Leben einfach damit umzugehen, gab es Momente, du hast jetzt gesagt, du, bei dir war es jetzt natürlich anders als jemand, der was verliert, der, wo das jetzt auch nur eine Vermutung ist, wo ich dann vermuten würde, okay, da kommt man vielleicht eher mal so in die Spirale, dass man die Situation oder die Umstände irgendwie verflucht und so schnell auch in eine Opferrolle dann auch vielleicht auch reinfällt und viel dann auch Mitleid sucht. Gab es für dich solche Momente oder war das sowieso anders, weil das von Anfang an einfach du damit aufgewachsen bist und es für dich gar nichts anderes gab?
Also tatsächlich habe ich nie damit gehadert oder es verflucht oder es mir anders gewünscht, habe ich tatsächlich nie. Weil ich mir immer gesagt habe, wenn ich Arme hätte, dann hätte ich auch so viele besondere Momente, die ich dank des Lebens, wie es ist, nicht erlebt. Also ich würde niemals tauschen wollen. Das könnte ich mir absolut nicht vorstellen. Es gab eine Zeit, in der ich mich gefragt habe, ob es mit Prothesen vielleicht leichter wäre. Nicht wegen dem Aussehen, sondern einfach, um auch mal oben am Schrank irgendwie dran zu kommen. Dann habe ich das getestet. Da war ich, glaube ich, so 15. Dann habe ich das getestet und mir angeguckt und habe dann erfahren, dass ich mit diesen Prothesen mir nicht irgendwo, wenn ich unterwegs bin, die Hose selbst hochziehen kann, wenn ich auf Toilette war. Dass man damit auch nicht irgendwie ein Stück Fleisch schneiden kann. Und damit man die Gabel nutzen kann, um das Stück Fleisch aufzupicken und in den Mund zu befördern, müsste ich ungefähr ein Jahr üben. Und da habe ich gesagt, nee, das ist das wirklich nicht wert für mich. Das kann sein, dass die Technik da heute schon viel, viel weiter ist. Und vielleicht ist das in ein paar Jahren irgendwann wieder interessant für mich. Aber damals war das ganz klar für mich, dass ich da nicht irgendwie mich künstlich verlängern möchte.
Du hast gerade von so besonderen Momenten auch gesprochen. Was waren das zum Beispiel so für Momente? Kannst du dich da an ein, zwei erinnern?
Ich kann mich daran erinnern, als wir so in der 7. Klasse waren, da habe ich am Nachbartisch haben 2 Mädchen sich unterhalten über ein drittes Mädchen, was nicht dabei war, und sagten, die hat am Wochenende, ist sie mit der Familie durch die Stadt spazieren gegangen und die hat ihren kleinen Bruder an der Hand gehalten. Kannst du dir das vorstellen? Wie lächerlich. Und fanden das so ganz lustig. Und wir haben auch gar nicht gemerkt, dass es vielleicht Menschen gibt, die sich sowas irgendwie schön vorstellen können. Und dann habe ich gedacht, mein kleiner Bruder war damals 4 und ich habe an der rechten Schulter 2 ganz kleine Finger. Die sind nicht für viel Nutze, damit kann ich nicht viel machen, aber ich konnte ihn damit an der Hand halten und ich habe das immer so genossen. Und das ist für mich einfach so ein ganz besonderer Moment, dass auch diese Finger, mit denen man nicht viel kann, trotzdem immer noch da sind, um auch kleinen Menschen Halt zu geben. Oder einfach dieses was für andere selbstverständlich ist oder irgendwann vielleicht auch lästig, dass man das einfach ganz, ganz stark genießen kann.
Ja, das stimmt, wenn man irgendwie den, also es hilft ab und zu mal einfach so andere Perspektiven auch kennenzulernen und wahrzunehmen und sich mal in andere Menschen auch reinzuversetzen, bevor man Sachen sozusagen bewertet, die wo man denkt, okay, das möchte ich nicht, das mag ich nicht. Ich habe neulich einen schönen Podcast auch gehört von Stephen Bartlett und ich glaube, da war Matthew Hussey zu Gast. Ist jetzt irrelevant, wer die beiden Personen sind. Und die beiden haben sich auch über Privilegien unterhalten und da gab es ein Beispiel auch oder so letztendlich eine Metapher, die fand ich auch ganz spannend oder hat mich auch so ein bisschen mehr zum Anregen, zum Nachdenken angeregt. Und zwar, es gibt ja diese Kochshows, wo dann entsprechend die Köche verschiedene Zutaten bekommen. Und da war es dann so, dass sie auch unterschiedliche Zutaten letztendlich bekommen, ne, in seinen Aufgabe. Der eine Koch hat Brokkoli bekommen und Lachs, also so verschiedene Kombinationen, die vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so gut zusammenpassen oder man denkt, oh, das sind nicht so die besten Zutaten, irgendwie Steckrüben oder sowas. Und ein anderer Koch hat dann aber auch sowas wie Kaviar bekommen und irgendwie feine Gewürze und so weiter und so fort. Also eigentlich, wo man sagen würde, okay, der hat schon mal von den Zutaten her eigentlich die bessere Ausgangssituation und kann eigentlich nur gewinnen. Und die größere Leistung am Ende des Tages ist dann aber letztendlich von dem anderen Koch, der aus den, ich sag mal, den einfachsten Zutaten dann was richtig, richtig Leckeres gezaubert hat. Als im Vergleich dazu halt der Koch, der sowieso schon irgendwie die besten Zutaten hat, aber wenn er die nicht richtig irgendwie zusammenbringt, dann nützt ihm das auch nichts. Wie ist da dein Blick auf so dieses Thema Privilegien und unterschiedliche Startvoraussetzungen letztendlich?
Ich glaube, es ist wie immer eine Sache der Sichtweise. Zum einen hat der Koch mit den Spitzenzutaten gar nicht die Herausforderung gehabt. Vielleicht hätte er das genauso gemeistert wie der andere Mensch, das wissen wir gar nicht. Und der Mensch, der die erstmal nicht so passenden Zutaten bekommen, hat vielleicht das Privileg der Herausforderung. Warum sollte das was Schlechtes sein, eine Herausforderung zu kriegen und dadurch die Möglichkeit, Lösungen zu finden. Das finde ich tatsächlich ein Privileg. Ich bin auch ansonsten sehr, sehr privilegiert. Also ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen. Ich konnte im Prinzip alles entdecken und testen, was ich wollte. Und habe auch zum Glück Eltern und eine Familie, aber insbesondere Eltern, die mich ja unglaublich gestärkt haben und die aber auch immer zu mir gesagt haben, wenn du irgendwo hin willst, dann musst du selbst den Weg gehen. Und den musst du eben dann selbst gehen. Und das, aus egal welchen Zutaten man eben gerade hat, das beste Essen machen, das ist was ich von Kindheit an üben durfte. Und das sehe ich als ein ganz großes Privileg tatsächlich.
Ja, ist ein schöner Blick, zu sagen, Herausforderungen sind auch Privilegien. Weil genau das ist das, woran man dann wachsen kann und sich weiterentwickeln kann. Wie war denn so bisher dein Weg? Ne? Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über die Anfänge gesprochen, auch in der Schule. Da hast du ja auch dann viel gelernt, viele Herausforderungen durftest du dann haben und hast ja auch gemeistert. Wie ging es dann für dich so weiter? Du hast dann irgendwann deinen Schulabschluss gemacht?
Genau, ich habe Abitur gemacht und habe schon seit ich 12 war, wusste ich, dass ich Richterin werden möchte und Jura studieren werde. Das war für mich ganz, ganz klar. Ich habe dann auch 7 Semester Jura studiert. Dann war für mich auch ganz, ganz klar, dass ich das nicht weiterführen werde. Ich war gut, es war spannend, aber das hat nichts damit zu tun gehabt, wie ich mir diesen Beruf vorgestellt habe. Also mir ist irgendwann klar geworden, dass es einfach nicht dem Ziel entsprach, was ich verfolgt habe. Dann habe ich also nach 7 Semestern mein Studium vorzeitig verlassen und habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, was recht schnell ging, weil ich ja schon das Studium auch anrechnen lassen konnte. Und habe schon während der Ausbildung habe ich dann die Personalabteilung von einer Dame übernommen, die schon in Rente war eigentlich, noch sehr viel handschriftlich gemacht hat. Und das Ganze zu digitalisieren und dem ein bisschen neues Leben einzuhauchen, das war so mein erstes großes Projekt, was unglaublich spannend war.
Ich habe jetzt gerade noch mal eine Frage, die mir so auch in den Kopf geschossen ist. Ne, wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. Du hast natürlich körperliche Grenzen irgendwo. Ne? Also du kannst
Handball nicht ist immer schlecht.
Eins alles machen. Genau, Handball ist nicht so drin. Golfen ist auch schwierig. Aber auf der anderen Seite ist jetzt eine Vermutung von mir. Also es gibt ja mentale Grenzen auch. Glaubst du, du hast weniger mentale Grenzen als andere Menschen, wie zum Beispiel ich?
Das kommt wahrscheinlich auf den Bereich sehr an. Ich glaube, die mentalen Grenzen hat man da, wo man nicht so richtig weiter will. Ich weiß zum Beispiel, es gibt in Amerika eine Frau ohne Arme, die Pilotin ist. Und ich für mich selbst kann mir nicht vorstellen, Pilotin zu sein. Das ist einfach nicht das Hobby für mich oder so. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, Pilotin zu werden. Also das umsetzen zu können. Und es geht ja offensichtlich auch. Es gibt Menschen, die können mit den Füßen wundervoll Harfe spielen oder Horn oder was auch immer. Das ist eigentlich ganz, ganz simpel.
Wäre das denn auch ein, hättest du die gleichen Gedanken, wenn es zum Beispiel nicht eine Pilotin gäbe, die sozusagen das schon mal vorgelebt hat, nach dem Motto, es geht?
Ja, weil grundsätzlich habe ich schon sehr viele, also ich habe schon sehr viele Sachen gemacht, wo mir Menschen gesagt haben, ja, es geht aber nicht. Irgendwo gibt es ja Grenzen. Damit bin ich praktisch aufgewachsen. Es fing an, jedes Baby lernt irgendwann aufstehen und zieht sich irgendwo hoch. Ich konnte mich nicht irgendwo hochziehen, aber ich habe irgendwann einen Weg gefunden, mich doch hinzustellen, obwohl ich da kein Vorbild hatte. Ich wollte unbedingt voltigieren und habe mich auch ganz selbst mit 5 Jahren im Voltigierverein angemeldet und habe da ganz viele Jahre ganz großen Spaß gehabt, wo ganz viele mir gesagt hätten, es geht nicht, man muss sich ja festhalten können. Ja, es geht doch, man kann sich auch ohne Hände festhalten. Und als ich 18 war, habe ich einen ganz großen Traum erfüllt bekommen von meinen Eltern und durfte einen Tauchschein machen und auch im Meer tauchen. Und das war ganz, ganz großartig. Und wir haben ein bisschen genäht und gebastelt alle miteinander, dass ich alles selbst bedienen konnte. Und dann hat auch das ganz wunderbar funktioniert, wo es kein Vorbild gab, wo es einfach nur diesen Wunsch und diesen Willen gab.
Also eigentlich ist alles möglich.
Ich glaube, alles ist nicht möglich. Ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, was man will und auch, was man für ein Umfeld hat. Man braucht immer eine Prise Glück und eine Prise Mut. Aber es ist sehr viel möglich, auf jeden Fall.
Was sind letztendlich dann noch so Herausforderungen, vielleicht auch die Menschen mit Armen sozusagen im Vergleich zu dir eigentlich gar nicht wahrnehmen oder kennen?
Das einfachste Beispiel ist ein Salzstreuer. Okay. Wenn du dir einen Salzstreuer kaufst, dann gehst du ins Geschäft und guckst, welcher sieht gut aus. Mhm. Wenn ich mir einen Salzstreuer kaufe, dann überlege ich, wie dick darf der denn sein, damit ich den gut zwischen Daumen und Zeigezeh halten kann. Aus welchem Material ist der? Ist der rutschig? Ist der vielleicht ein bisschen gummiert, dass er mir nicht so leicht aus dem Fuß rutschen kann? Ich gucke nie danach, wie sieht irgendwas aus? Ist das stylisch? Ist das in? Ich gucke immer, wie ist es für mich am praktischsten? Wie kann ich es am besten nutzen?
Okay, also einfach so ein bisschen der Blick auf die kleinen alltäglichen Dinge, wo man eigentlich gar nicht drüber nachdenkt, musst du aber so ein bisschen dann doch nochmal mehr hinterfragen im Blick auf, wie du damit dann arbeiten kannst mit den entsprechenden Materialien oder damit du sozusagen den gleichen Zweck und das gleiche Ziel erreichen kannst, musst du eventuell andere Wege gehen, brauchst eventuell andere Werkzeuge, mit denen du besser sozusagen dann umgehen kannst, die du besser vielleicht zwischen mit den Füßen auch greifen kannst. Mhm. Okay. Was war bisher so deine größte Herausforderung? Also, wo du wirklich auch lange vielleicht dran geknabbert hast, bis es irgendwann klappt.
Ich glaube, die größte Herausforderung ist es für mich immer wieder, dass Menschen mir Dinge nicht zutrauen, ohne mich zu kennen. Das ist was Frauen vielleicht eher nachvollziehen können, dass man ihnen gewisse Kompetenzen manchmal nicht zutraut. Es gibt ja auch Statistiken darüber, dass man blonden Frauen Sachen weniger zutraut als dunkelhaarigen Männern zum Beispiel. Und ich glaube, dass das mit einer Behinderung noch mal stärker der Fall ist. Ich habe vor 1,5 Jahren hier bei uns in der Gemeinde für das Schiedsamt kandidiert. Das ist eine Art Mediationsverfahren, bevor es zum Gerichtsprozess kommt. Und dann wurde mir als erstes gesagt, aber denken Sie doch mal, da müsste man auch Formulare ausfüllen. Das ist nichts für Sie. Und das ist dann immer ein bisschen herausfordernd für mich, das den Menschen zu erklären, dass das überhaupt gar kein ausschlaggebender Punkt ist für mich, ob man ein Formular ausfüllen muss oder nicht, wie das für jeden anderen auch keine Herausforderung ist. Ein Formular ist, man nimmt einen Stift und schreibt. Aber das ist für mich auch einfach dieser Punkt, ist, man nimmt einen Stift und schreibt, können sich andere nicht vorstellen. Also erkläre ich das natürlich, gar keine Frage. Aber tatsächlich am Ende mit Unterstützung der Gemeinde wurde dann entschieden, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Ich bin tatsächlich Schiedsfrau in der Gemeinde seit 1,5 Jahren. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass es so Hürden gibt, weil andere Menschen Grenzen im Kopf haben oder sich Dinge nicht vorstellen können. Ich war mal vor Ort bei einem Bewerbungsgespräch. Da hatte ich mein Jurastudium mit 7 Semestern schon hinter mir. Und dann kam ich in die Firma rein und die erste Frage war, Sie haben keine Arme, was wollen Sie denn in einem Büro? Und anstatt über meine Qualifikation und Motivation zu sprechen, habe ich gezeigt, wie ich lochen und abheften kann. Das ist manchmal sehr herausfordernd. Ich mache es immer wieder gerne, weil ich denke, je mehr ich erkläre und zeige, desto mehr ist es anschließend für andere Menschen vielleicht auch einfach, aber in Punkten, wo man unbedingt weiterkommen will und wo es für mich selbst vollkommen offensichtlich ist, dass es kein Problem ist, da ist es manchmal eine Herausforderung.
Ja, spannend zu hören, dass du das Überzeugen von anderen Menschen, also den anderen Menschen überzeugend darzulegen, was du eigentlich alles kannst, dass das so dann letztendlich deine größte Herausforderung ist, was ja eigentlich einfach zu beheben wäre, indem man dir einfach mehr zutraut oder ne, das nicht hinterfragen würde. Ja, wie stellst du das vor, wie machst du das?
Genau, oder wenn nicht der Grundgedanke wäre, dass ich vielleicht was Bestimmtes nicht ausfüllen kann, sondern wenn der Grundgedanke wäre, okay, was können wir tun, damit es optimal funktioniert?
Ja, wie können wir das Umfeld so anpassen, dass du sozusagen dich dann ja, mit deinem vollen Potenzial da auch mit einbringen kannst da? Also wir haben ja gerade so ein bisschen zwischendurch schon mal drüber gesprochen. Du hast Jura angefangen zu studieren, dann doch nochmal einen anderen Weg eingeschlagen. Wo bist du heute gelandet? Was war so vielleicht auch auf dem Weg so dein größter Sprung ins kalte Wasser, das Thema des Podcasts sind?
Genau, das war ein kaltes Wasser, was sich ganz schnell als warmes Wasser herausgestellt hat zum Glück. Aber der Weg bis dahin war spannend. Ich habe meinen letzten Job irgendwann aufgegeben, weil ich gerne etwas wollte, wo ich mehr bewegen kann. Ich habe was anderes gesucht, habe den dann aufgegeben, ohne was Neues zu haben und bin dann sehr spontan Mama geworden. Wir haben adoptiert, also zwischen Anruf und Baby waren nur 20 Minuten, es ging unheimlich schnell. Und das war für mich der Punkt, wo ich wusste, also hier auf dem Land in Mittelhessen, hier gibt es nicht so viele Firmen, so viel New Work ist hier auch noch nicht angekommen, wie das vielleicht in Berlin oder München der Fall ist. Das heißt, hier einen Job zu finden mit einem Baby und ohne Arme, was ja vorher schon schwierig war, das war mir, ja, ich hatte gar keine Lust mehr eigentlich was zu suchen und habe dann entschlossen, dass ich selbst ein Unternehmen aufbauen möchte. Und zwar mit der Priorität, dass das Unternehmen so ausgerichtet ist, dass ich optimal arbeiten kann. Prio 1, dass ich dann arbeite, wenn es zu meinem Kind passt, wenn es für uns als Familie passt, also sehr, sehr familienfreundlich. Und mit der Prio 2, dass es für mich als Mensch mit Behinderung optimal passt. Also ganz gezielt die Rahmenbedingungen so ausgelegt sind, dass man eben, egal wie die Umstände nun auch immer sind, sein Gehirn gut nutzen kann.
Und das hat funktioniert.
Das hat funktioniert. Ich hatte ein ganz großes Glück und habe am 9. Tag meiner Selbstständigkeit einen Auftrag bekommen. Mit der Kundin arbeite ich bis heute zusammen und die hat von Anfang an mich sehr, sehr unterstützt und gefördert, mir ganz viele Tipps, Ideen gegeben, ist eine ganz tolle Mentorin, ein riesengroßes Vorbild für mich und hat sicherlich einen ganz großen Anteil daran, wo ich heute stehe. Inzwischen werden wir fast 4, im Januar werden wir 4 Jahre alt, Solution Worker. Wir haben noch 2 MitarbeiterInnen, sind also zu dritt im Team. Weil ich dann gedacht habe, wenn es für mich funktioniert, wenn ich genauso das Unternehmen aufbauen kann, wie die Rahmenbedingungen für mich wichtig sind, kann ich das ja auch für andere Menschen. Das war also dann der nächste Schritt für mich, zu sagen, ich mache das für weitere Menschen, ich suche einfach jemanden, der zu mir passt, der zum Team passt und frage dann den Menschen, wie möchtest du denn gerne arbeiten? Wie viele Termine möchtest du? Wie flexibel möchtest du arbeiten? Wie viele Stunden möchtest du arbeiten? Und wann möchtest du die Stunden am liebsten machen? Welche von deinen Skills möchtest du nutzen und welche möchtest du vielleicht mal testen? Was möchtest du ausbauen? Und für welche Projekte möchtest du arbeiten? Also ohne einen festgelegten Job zu haben, wo ich dann Menschen irgendwie reindrücke und die das möglichst gut ausfüllen sollen, versuche ich, Menschen zu finden, die Potenziale und Motivation haben und genau das den Menschen zu geben, was sie eben an Bedürfnissen haben.
Mhm. Und was ist dann mit den Aufgaben, die keiner machen möchte? Oder verteilt sich das relativ gut? Einfach?
Das verteilt sich ganz gut. Zu 100% schaffen wir das natürlich nicht. Es gibt immer Aufgaben, die nicht so gern gesehen sind. Aber wir schaffen es immer, immer besser und arbeiten daran. Und das finde ich ganz großartig, dass auch nicht nur ich führe, sondern dass wir versuchen, ohne Hierarchie zu leben und eben jeder sich einbringen kann und alle eben beitragen können, Kritik üben können, weiterentwickeln können, Ideen einbringen können. Aber auch, dass eben alle sagen dürfen, das Projekt möchte ich nicht machen.
Okay, das heißt, du hast das erfolgreich geschafft, das sozusagen aufzubauen und das auch schon 4 Jahre am Laufen zu halten sozusagen und weiterzuentwickeln. Was würdest du sagen, war so die entscheidende Zutat oder eine der wichtigsten Zutaten für diesen Switch von, okay, irgendwie bin ich nicht glücklich in meinem bisherigen Job, ich würde mich gern mehr bewegen und dann zu sagen, okay, dann mache ich halt jetzt mein eigenes Ding, weil das ist ja schon auch mutig.
Das war mutig, zumal ich in einem Haushalt aufgewachsen bin mit einem Papa als Gerichtsvollzieher, also einem Beamten, wo Sicherheit immer sehr, sehr wichtig
ganz
war.
Sicher.
Und als ich dann gesagt habe, dass ich mich selbstständig mache, hat mein Papa mir sehr, sehr viele Geschichten erzählt von Menschen, die das nicht geschafft haben, die dann an irgendeinem Punkt gescheitert sind, was alles schiefgehen kann und wo ich überall aufpassen muss. Und das fand ich hilfreich. Also ich fand, das war nicht demotivierend, er hat das nicht erzählt, irgendwie um mich abzuhalten, sondern um mir eben ganz viele Tipps mit auf den Weg zu geben. Und meine Eltern, die mussten bestimmt manchmal schlucken, wenn ich was entschieden habe in meinem Leben, aber haben mich trotzdem immer unterstützt. Das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und Unternehmerin sein ist nicht immer leicht, es macht riesigen Spaß, aber es gibt natürlich die Phasen, wo es schwierig ist, wo man mal weniger Kunden hat oder wo auf einmal das halbe Team im Urlaub ist, das andere krank. Und das ist immer, immer eine Herausforderung. Aber wir haben ein ganz tolles Miteinander im Team, aber auch mit unseren KundInnen. Und das ist, glaube ich, das Wertvolle, dass ich ein Netzwerk habe, was so gut passt zu mir und auch zu uns.
Wenn du jetzt nochmal mit den Fähigkeiten und alles, was du auch gelernt hast, so auf deiner unternehmerischen Reise nochmal die junge Henriette besuchen könntest, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, dass Mut und Wille ganz oft ganz wichtig ist. Manchmal hätte ich vielleicht ein bisschen mehr feiern können. Aber am Ende hat genau das, was ich durchlebt habe, mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich bin hier gerade sehr glücklich, wo ich bin.
Wir machen so ein bisschen zum Ende auch. Also wir haben es ein bisschen auch gehört, was waren so deine größten Herausforderungen? Und zwar, ja, eigentlich ist es gar nichts irgendwie physisches oder körperliches, was man vielleicht, was der eine oder andere vielleicht direkt denken würde, okay, Kaffee trinken ist jetzt nicht irgendwie so einfach. Klar, dafür gibt es dann auch irgendwie Strohhalm. Aber
tatsächlich trinke ich meinen Kaffee ganz normal aus einer Kaffeetasse.
Ah, ja, okay.
Ich mag lieber Tassen, die einen recht großen Griff haben, weil der große Zeh ist ja ein bisschen dicker als ein Daumen.
Okay.
Aber wir haben eine ganze Zeit lang immer sonntags bei Schwiegermutter Kaffee getrunken. Und sie hat grundsätzlich meine Tasse bis zur Oberflächenspannung vollgemacht.
Okay.
Und ich habe es geschafft, nicht einmal zu kleckern. Irgendwann habe ich sie gefragt, ob das eine besondere Herausforderung ist oder was, was ihre Idee ist. Aber sie hat es überhaupt nicht irgendwie bewusst gemacht. Ja, war dann auf jeden Fall ein Lacher, dieses typische Schwiegermutter-Ding, dass sie meine Kaffeetasse immer besonders voll gemacht hat.
Und es war trotzdem kein Problem.
Nee.
Ja. Du hast ja auch, wir haben uns ja auch hier über Zoom mal das erste Mal kennengelernt. Mhm. Und auf Zoom ist ja auch nochmal sozusagen der Bildausschnitt ein ganz anderer.
Mhm.
Und das ist ja vielleicht bei deinen Kunden, Kundinnen ja auch so, bei Solution Worker, ihr helft ja quasi, das kannst du auch gleich nochmal kurz beschreiben, was ihr eigentlich genau da macht, ihr helft ja quasi, Lücken zu füllen mit einer Aufgabenerfüllung, die andere vielleicht nicht, keine Zeit für haben oder sich damit nicht beschäftigen möchten. So ein bisschen das, was bei euch im Unternehmen ja auch so Philosophie ist, ne? Keiner muss die Aufgaben machen, die er irgendwie eigentlich gar nicht machen möchte. Wie reagieren dann die Menschen oder eine Kundin, wenn sie zum ersten Mal vielleicht mit dir telefonieren und du auf einmal den Kaffee mit deinem Fuß an deinem Mund führst?
Es kommt oft erst dann zum Vorschein, wenn es durch was ganz anderes irgendwie aufgedeckt wird. Also man sieht im Zoom-Ausschnitt bei einem Online-Meeting mich bis zu den Schultern. Und selbst im Sommer, wenn ich nur einen Top anhabe, fällt keinem auf, dass die Schultern doch recht kurz sind. Und wenn ich dann was trinke oder so, auch das fällt manchmal nicht auf. Oder auch wenn ich mit dem Fuß winke, dann denken viele so, okay, es verschwimmt ja dann auch im Bild. Und es passiert dann eher durch ganz, ganz unbewusste Dinge, dass mich jemand fragt, ich höre dich nie tippen, was hast du für eine Tastatur? Die ist so leise, das ist so toll. Und ich dann sage, ich habe eine ganz normale Tastatur, die steht nur auf dem Boden und ist weit genug weg vom Mikro, dass man die nicht hört. Und dann kommt das Gespräch da drauf. Oder dass Menschen halt auch fragen, oh, du gestikulierst ja recht wenig. Ja, natürlich. Das ja, mache ich.
Das stimmt. Ja. Wir haben zum Ende des Podcasts immer noch so eine kleine Rubrik, und zwar Fundstücke. Mhm. Und da frage ich immer ganz gerne nach einem Lieblingstool, Buch, Podcast, Film, was auch immer. Irgendwas, was sie auf ihrer Reise sozusagen inspiriert hat, ihnen geholfen hat und sie letztendlich unterstützt hat. Ich habe dir die Frage gar nicht im Vorab geschickt, deswegen ist das sozusagen jetzt eine Pistole, die ich dir auf die Brust halte. Aber genau, vielleicht hast du spontan auch ein Fundstück, was du weitergeben kannst.
Ja, auf jeden Fall möchte ich die Neue Narrative weitergeben, was ein ganz großartiges Magazin ist, wo es sehr viel um New Work geht, aber auch viel um Hinterfragen. Was ist denn Leistung? Was ist denn gerecht? Das sind immer ganz, ganz spannende Themen drin, wo ich schon viel für mich mitgenommen habe. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Mhm.
Ja, kenne ich auch. Ist ja so ein Magazin letztendlich, aber auch gute Blog-Einträge, die man auch, glaube ich, kostenfrei schon lesen kann. Die haben auch einige Tools, die man immer so kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommt. Und Sebastian, den habe ich tatsächlich auch demnächst hier im Podcast zu Gast.
Ach, spannend.
Neue Narrative. Dementsprechend ist das eine ganz gute Überleitung dann auch zu der Episode, die dann demnächst noch kommen wird. Ja, vielen Dank für dieses Tool, Fundstück, was du mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Eine andere Sache ist noch, wir haben eine Playlist, die heiße Songs Playlist, passend zum kalten Wasser. Und da kommen auch noch Songs drauf, von mir, aber auch von meinen Gästen. Hast du da einen Song, den du auch mit auf die Playlist geben kannst?
Definitiv. Ich bin ein riesengroßer ABBA-Fan. Ganz großer Vorteil also, dass ich ein Homeoffice habe und keiner mithören muss. Ich liebe ABBA und Don't Shut Me Down gehört auf jeden Fall auf eure Playlist.
Mhm. Ja, perfekt. Kommt drauf. Und dann kommt von mir auch noch ein Song drauf. Und zwar von Beyoncé, Break My Soul von ihrem neuen Album, und von Fever, Das Beste ist noch nicht vorbei. Also einmal direkt drüber in die Playlist und viel Spaß beim Reinhören. Vielen Dank, Henriette, für deine Zeit, für deine Einblicke in deine Herausforderungen und den Weg, den du mit anderen in einer anderen Ausgangssituation sozusagen bestreitet hast, begonnen hast und dass du uns daran hast teilhaben.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Das war's mit der heutigen Folge. Ihr findet natürlich wieder wie immer alle wichtigen Links zu Henriette in den Shownotes, falls ihr mehr von ihr lesen möchtet oder auch mit ihr in Kontakt treten möchtet. Das nächste Mal geht es mit Sebastian Klein, wie gerade schon im Podcast so ein bisschen angeteasert, ins Gespräch von Blinkist und jetzt auch Neue Narrative. Also, schnell den Podcast hier noch folgen bei Spotify oder wo ihr gerade reinhört. Und falls ihr was mitgenommen habt, gerne weiter sagen und mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund teilen. Also bis zum nächsten Mal und springt weiterhin rein ins kalte Nass.